Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Und dazu begrüßt Sie heute Kirsten Dietrich. Schön, dass Sie dabei sind. Worum geht's in dieser Ausgabe von Religionen? Ich spreche gleich über den neuen Film von Milo Rau, das neue Evangelium, und über die Sozialkritik im Jesus-Film. Und es geht um Gläubige, die in kleinen Gruppen ihre ganz besondere Art zu glauben leben. So wie Simon Manke zum Beispiel von der Bruderhofgemeinde.
Also ich würde hoffen, dass hier ein kleines Grundstück ist, das so Teil des Reiches Gottes ist, das aber offen ist für andere Menschen, auch ein Zufluchtsort zu sein, wo Menschen sich frei fühlen, hinzukommen, wenn sie Probleme haben. Also in dem Sinne schon, dass es wie ein Botschaftsgelände ist für eine andere Welt, die Welt, wo Jesus regiert.
In der Bruderhofgemeinde wollen Christen so leben wie die ersten Gläubigen. Das ist gar nicht so einfach und wirklich etwas für die ganz Überzeugten. Genau wie Sufi-Glauben außerhalb des Islams und das Leben in einer jiddisch sprechenden jüdischen Gemeinschaft in Antwerpen. Alles das Thema in der nächsten knappen Stunde. Seit es das Kino gibt, gibt es Jesus-Filme. Regisseure hat es immer wieder gereizt, mit der bekannten Figur neue Geschichten zu erzählen. In der kommenden Woche startet das neue Evangelium von Milo Rau. Und wo der in dieser Tradition des Jesus-Films steht, darüber spreche ich jetzt mit dem Filmpublizisten Carsten Visarius. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Visarius.
Ja, gerne.
Das Praktische an Jesus-Filmen ist ja, dass die Grundgeschichte in unserer immer noch christlich geprägten Kultur immer noch ziemlich vielen bekannt ist. Also ein Kind wird geboren in arme Verhältnisse, der Erwachsene wächst zu einem Prediger und Wundertäter heran, er sammelt Anhänger, Konflikte mit den Autoritäten eskalieren, bis dieser Jesus schließlich einen grausamen Tod am Kreuz stirbt. Ob auf diesen Tod dann auch die Auferstehung folgt, ist Glaubenssache. Carsten Visarius, was macht Milo Rau in das neue Evangelium aus dieser Vorlage?
Naja, man muss erstmal den Hintergrund dieses Filmprojekts erzählen. Das ganze Projekt ist angesiedelt in Matera. In Matera sind zwei sehr berühmte Jesus-Filme gedreht worden. Der eine von Pier Paolo Pasolini 1964 und dann von Mel Gibson Die Passion Christi, der einen gewissen Skandal hervorgerufen hat, jedenfalls in Europa, weil er Anleihen beim Splatterfilm genommen hat und besonders die Qualen und Foltern Jesu während der Passion in grausamen Einzelheiten ausmalt. Aber er hat ihn auch in Matera inszeniert. Und Matera hat offenbar Milo Rau eingeladen, 2019 ein Projekt dort zu realisieren, einen neuen Jesusfilm. Damals war Matera Kulturhauptstadt Europas. Ganz anders als zu Pasolinis Zeit, da war das ein vollkommen vergessener, leerer Flecken am Rande Italiens. Niemand hat sich darum gekümmert. Die Menschen lebten unter archaischen Bedingungen und deshalb schien für Pasolini das geeignete Drehort für seinen Film.
Die Armut also wirklich als die passende, pittoreske Kulisse für einen Jesusfilm.
Gar nicht die Armut, sondern die Archaik, also ein Leben vor der Moderne. Pasolini hat zuvor lange nach Drehorten in Israel und Palästina gesucht und ist dann zu dem Schluss gekommen, dass Israel einfach durchweg modern ist und dass man dort keine passenden Drehorte findet und keine passenden kulturellen Rahmen, um heutzutage einen Jesusfilm zu drehen. Also hat er woanders gesucht und hat dann die Welt, in der er sich Jesus vorstellen konnte, eben in Matera und in Süditalien auch an anderen Orten gefunden. Deshalb ist er dorthin gegangen und das hat Matera zurück auf die Landkarte der Kultur gebracht, wenn man so will. Und so ist es dann gekommen, dass 2019 Matera Kulturhauptstadt Europas geworden ist. Und für Matera war es dann eben interessant, auch einen Regisseur, einen Theaterregisseur eigentlich, Milo Rau, zu bitten, zu kommen und ein Projekt dort anzufangen und zu realisieren, einen neuen Jesusfilm.
Der Sound allerdings, den Milo Rau jetzt in seinem neuen Evangelium anschlägt, der ist ganz anders als der vorhergegangenen Jesusfilme. Wir hören da mal kurz rein, wie es klingt, wenn Jesus in Jerusalem einzieht. Also kein Esel, keine Hymnen, stattdessen eine Gruppe zorniger Migranten und Migrantinnen mit kratzender Lautsprecherbox und einem Anführer, der die Faust reckt und Parolen ruft wie »Schlägst du einen, schlägst du alle«. Aber im Hintergrund hört man eben auch elegische, klassische Musik. Also das ist so ein Miteinander der verschiedenen Ebenen. Wo hat Milo Rau seinen Jesus da gefunden? Wo hat er ihn angesiedelt?
Ja, er hat einen Migranten, der mittlerweile in Italien lebt, aus Kamerun stammt, Yvan Sandier. Den hat er als seinen Jesusdarsteller gefunden. Yvan Sandier ist gleichzeitig ein Aktivist, der versucht, die Lebensbedingungen der Migranten in Süditalien zu verbessern. Und das ist dann jetzt eine ganz neue Ebene. Milo Rau verbindet die Jesusgeschichte mit dem Kampf gegen das Elend und die Entwürdigung der Migranten in Süditalien. Und Yvan Sandier hat jetzt eine Doppelrolle gewissermaßen. Einerseits ist er die Stimme der Migranten, der sie politisch hörbar machen will. Und gleichzeitig ist er eben der Jesusdarsteller für Milo Rau. Milo Rau verbindet diese beiden Ebenen und hat dann noch eine dritte Ebene, wo er nämlich seine eigene Inszenierung mit thematisiert. Also es gibt Gespräche mit den Darstellern, es gibt Proben. Oder er organisiert dann in Matera mit Touristen und Menschen, die dort leben, die berühmte Szene, wo Pilatus fragt, wen soll ich heute freilassen, Barabbas oder Jesus? Und dann schreit die ganze Menge, und das hat Milo Rau dann offenbar vorher einstudiert, also alle diese zufälligen Menschen, die sich da versammeln haben, die schreien dann Barabbas, gibt uns Barabbas.
Und kreuzigt diesen schwarzen Jesus. Also das wird auch betont, dass der Jesus ein Schwarzer ist.
Richtig. Das wird sehr betont. Es gibt so einen Rassismusdiskurs auch im Kontext dieser Migrationsproblematik. Natürlich die meisten Migranten, die dort arbeiten, sind Schwarze. Und Rassismus ist tatsächlich dann eine Ebene der Entwürdigung dieser Menschen. Und eine der stärksten Szenen des Films finde ich jedenfalls, wo sich der Theaterregisseur Milo Rau zu Wort meldet, ist, wenn ein Schauspieler die Geiselung Jesu darstellt. Und zwar geiselt er einen Stuhl. Das ist also eine Performance eigentlich. Aber dieser Schauspieler macht das so eindringlich, vor allem mit so einer verbalen Gewalt, auch neben der physischen Gewalt, dass es tatsächlich eine sehr eindrucksvolle Szene geworden ist. Dann kommt nochmal eine filmische Geißelungsszene, die dann ihrerseits dann wieder stark an Mel Gibson erinnert, mit sehr viel Blut, mit sehr viel Gewalt, mit sehr viel Stöhnen und Schmerzensschreien. Er doppelt es gewissermaßen. Mich hat die Performance mehr überzeugt. Und das ist überhaupt ein bisschen das Problem des Films. Es sind ja eben diese verschiedenen Ebenen ineinander montiert. Und es ergibt sich keine einheitliche Form, sondern vieles steht dann doch nebeneinander und stört sich gelegentlich sogar. Denn auf der dokumentarischen Ebene gibt es ja auch einen politischen Kampf. Und eine derer, die sich da engagieren, ein Italiener, der sich für die Migranten einsetzt, der sagt dann auch, also hör mal hier, wir haben hier eine politische Auseinandersetzung, das ist kein Film.
Der Film stellt sich ja ganz bewusst auch in diese Tradition der Jesusfilme. Ganz am Anfang sieht man Milo Rau und Yves Sanier, den Jesusdarsteller, stehen. Und Milo Rau erzählt, dass auf der Ebene, wo sie später die Kreuzigung drehen werden, da seien noch die Löcher, wo die Kreuze von den anderen Filmen gewesen wären. Sie könnten da also ihre Kreuze einfach reinstellen. Also es ist klar, das ist auch ein Sujet, in dem einfach ganz viel schon gemacht worden ist. Bringt Milo Rau da neue Aspekte mit rein?
Also ich finde, er zitiert sehr viel. Er zitiert ja ganz unmittelbar den Pasolini-Film, da gibt es Ausschnitte, die man sehen kann, zitiert in seinen Inszenierungen Mel Gibson. Also er kollagiert, wenn man so will, die unterschiedlichsten Elemente. Das Neue ist eigentlich, dass er dem ganzen Stoff eine neue mediale Form gibt, nämlich diese Form der Montage oder Collage besser, indem die unterschiedlichsten Elemente nebeneinander stehen und sich gegenseitig kommentieren oder beleuchten oder vergrößern, je nachdem. Alle anderen zuvor haben sich doch an eine konsequente innere Form gehalten. Also dafür ist natürlich dann wieder Pasolini das große Beispiel, der das mit einer unglaublichen Konsequenz gemacht hat. Aber natürlich auch auf dem anderen Pol die großen Jesusfilme, die ins Monumentale gehen, von Cecil B. DeMille zum Beispiel oder von George Stevens. Das sind Filme von einer großen Ausdehnung und großen Länge, auch die man heute kaum noch durchsteht. Das sind so die Kontrastbilder eigentlich zu dem Projekt von Milo Rau.
Im Gefolge von Pasolini gab es immer häufiger diesen sozialkritischen Jesus, der eben Autoritäten in Frage stellt, der als sozial engagierter, als ethischer Mensch eigentlich gezeigt wurde. Und dann mit Mel Gibson, mit dessen Film 2004, Passion Christi, danach wieder die Hinwendung zum Jesus des Glaubens vielleicht, also zu diesen Filmen, die wirklich so in fröhlicher, biblizistischer Farbenprächtigkeit die Jesusgeschichte bis hin zur Auferstehung und zur Erweckung von Jüngern auf der Leinwand gezeigt haben. Ist der Milo Rau-Film da jetzt wieder so ein Gegenpunkt zu diesen eher auch evangelikal inspirierten Filmprojekten der letzten Jahre?
Das ist ja ganz sicher, aber das ist ja auch nicht die ganze Geschichte. Es gibt in der Nachfolge von Pasolini ganz andere Projekte, die auch Abweichungen eigentlich zum Ausgangspunkt nehmen. Also zum Beispiel ein Film über Maria Magdalena, der die ganze Jesusgeschichte aus einer Frauenperspektive erzählen will. Oder, was ich besonders interessant fand, von einem Regisseur mit muslimischem Hintergrund, der jetzt in Paris lebt, Rabah Amir Saimesh, der hat einen Film gemacht, Die Geschichte von Judas. Also erzählt er die ganze Geschichte vollkommen anders aus der Perspektive des Judas, der hier nicht ein Verräter ist, sondern der Lieblingsjünger Jesu. Am Anfang dieses Films wird Jesus von Judas auf einen Berg getragen. Und das ist eine wunderbare symbolische Szene in dem Sinne, dass es eigentlich darum geht, nicht jemanden anderen zu überzeugen, sondern jemand anderen zu tragen, also ihm zu helfen, ihn zu unterstützen. Also es gibt durchaus weiterhin diese Tradition der Abweichung, wenn man so will, in denen Regisseure versuchen, sozusagen sich ihren eigenen Reim auf die Jesusgeschichte zu machen und nicht einer Tradition zu folgen, wie das, finde ich, tatsächlich Mel Gibson auf der einen Seite tut. Auf der anderen Seite sozusagen ist er so hemmungslos, dass er das Ganze in einer furchtbaren sadistischen Orgie gewissermaßen ertränkt.
Wer die biblische Passionsgeschichte verfilmt, der geht ja ans Kernstück einer ganzen Religion ran. Und daran haben sich schon viele Jesus-Filme verhoben, so irgendwo zwischen Kitsch und Indifferenz. Wie ist Milo Rau in seinem Film der Herausforderung gerecht geworden?
Ganz am Anfang sagt Milo Rau, oder sagt Yvan Sanier, also der Aktivist, diese Geschichte, um die es hier geht, geht weit über die Religion hinaus. Ja, einerseits ist es richtig, wenn man so sagt, ja, die Religion, das ist heutzutage eine Sache für Menschen ganz persönlich, also Privatsache. Auf der anderen Seite stimmt es aber natürlich auch nicht, denn Religion ist das, was über den Einzelnen immer notwendigerweise und eigentlich über alles hinausgeht. Das ist das, was man mit abstrakten Begriff als Transzendenz bezeichnet. Und diese beiden Dinge, die Geschichte, die über die Religion hinausgeht, die heute spielt, die politisch ist, die etwas zu tun hat mit Engagement, Aktivismus, Organisation auf der einen Seite und die andere, die Religion, die über unsere Welt prinzipiell hinausgeht. Das bleibt zuletzt für mich jedenfalls unverbunden.
Milo Rau hat die Geschichte Jesu aktualisiert. Das neue Evangelium heißt der Film. Und über diesen Film und wo er in der Geschichte der Jesusfilme steht, darüber sprach ich mit Carsten Vesarius. Herzlichen Dank.
Vielen Dank auch meinerseits für das Gespräch.
Das neue Evangelium von Milo Rau startet am kommenden Donnerstag als Streaming-Angebot. Richtiges Kino geht ja nicht. Dafür gehen 30% von jedem Ticket an die Kinos. Karten bekommen Sie online unter dem Namen des Films, dasneueevangelium.de. In jeder Religion gibt es das wahrscheinlich. Kleine Untergruppen, in denen Gläubige aus ganz verschiedenen Gründen eine ganz besondere Form dieses Glaubens leben. Oft eine sehr viel striktere, manchmal eine, die quer zur etablierten Lehre liegt. Und auf jeden Fall lohnen diese Gruppen einen genaueren Blick. Und genau den werfen wir jetzt mal zunächst in Richtung Islam. Aber nur ungefähr. Innerhalb des Islams gibt es die Sufis. Sie gelten als die Vertreter eines mystischen Glaubens. Zu ihrer Spiritualität gehören zum Beispiel tanzende Derwische, Musik, Meditationen oder Reigentänze. Dann gibt es aber auch Sufis, die sich gar nicht nur auf den Islam berufen, sondern auf eine allen Religionen gewissermaßen innewohnende Weisheit. Und deshalb feiern sie ein Ritual des universellen Gottesdienstes. Stefanie Oswald hat es für Deutschlandfunk Kultur begleitet.
Berlin-Grunewald. Im ersten Stock einer Gründerzeit-Villa in der Menzelstraße haben sich 15 Menschen zu einem sogenannten universellen Sufi-Gottesdienst versammelt. Sie tragen Masken und sitzen mit Corona-gebührendem Abstand. Asal Manzil heißt der Ort, Haus der Wahrhaftigkeit. Auf dem Altar stehen 7 schlichte Kerzenleuchter aus Holz. In einem feierlichen Ritual sind soeben die 7 Kerzen angezündet worden, je eine für die Weltreligionen Hinduismus, Buddhismus, Zoroastrismus, Judentum, Christentum und Islam, sowie eine für alle kleinen Religionen.
Herr Gott des Ostens und des Westens, der Welten hier oben und hinten, der sichtbaren und der unsichtbaren Wesen.
3 Gebete spricht die Gemeinde während des Gottesdienstes. Gebete, die den Gottheiten aller Religionen gewidmet sind und sich auf universelle Eigenschaften Gottes beziehen. Auf dem Altar vor den Kerzen liegen die Schriften der genannten Weltreligionen. Aus ihnen wird bei dieser Feier gelesen. Gemeinsam ist den für diesen Gottesdienst ausgewählten Texten, dass sie von Ehrfurcht und Respekt handeln. Über jeder einzelnen heiligen Schrift spricht die in eine dunkle Robe gekleidete Laienpriesterin eine eigene Gebetsformel.
Wir erweisen dem allwissenden Gott unsere Ehrfurcht, unsere Huldigung und unsere Dankbarkeit für das Licht des göttlichen Erbarmens.
In der Predigt greift eine weitere Laienpriesterin die gelesenen Texte auf und setzt sie miteinander in Beziehung. Dabei geht es darum zu zeigen,
das eine Licht, dieses göttliche Licht, speist all die anderen Religionen. Und wir sind dafür da, auch Gott zu verehren halt eben. Und darum geht es uns eigentlich, dass wir sagen, wir müssen im Grunde zurückfinden zu dem, dass alles von dem einen Gott kommt. Nicht von verschiedenen Göttern, einem Gott.
Petra Beate Schildbach ist Laienpriesterin in der Sufi-Bewegung. Sie hat die Lehre vom universellen Sufismus schon als Kind während der Nazizeit durch eine Bekannte kennengelernt, obwohl die Glaubensgemeinschaft damals wegen ihrer Verehrung auch des Judentums verboten war. In den Jahren zwischen den beiden Weltkriegen hatte sich die Lehre vom universellen Sufismus in vielen Ländern des Westens verbreitet. Sie geht auf den in Indien geborenen, ursprünglich muslimischen Musiker und Gelehrten Hazrat Inayat Khan zurück. Sein Ziel war es, spirituelle Menschen auf der Suche nach Gott zu unterstützen, ungeachtet ihrer Religion.
Und dann hat er immer wieder gesagt, der Orientale, der braucht keine Organisation, aber der westliche Mensch braucht eine Organisation. Und darum war es sein Wunsch, immer wieder eine Organisation zu gründen praktisch. Und das war 1923 in Genf, hat er diese Sufi-Bewegung gegründet, also Sufi-Movement. Und dann hat es 1925 in Berlin oder in Deutschland die Sufi-Bewegung, also die deutsche Zweig-Sufi-Bewegung gegeben. Da waren in Berlin zum Beispiel jede Woche Gottesdienste, es waren Vorträge, es waren viele, viele Menschen da. Inayat Khan war mehrfach in Berlin gewesen, ich glaube 5-mal etwa.
Heute gibt es schätzungsweise einige tausend Anhänger Inayat Khans in Deutschland. Genaue Zahlen sind nicht erhoben, sagt Erdal Toprak-Kjaran, Professor für islamische Geschichte und Gegenwartskultur an der Universität Tübingen und für islamische Theologie an der Universität Luzern. Vor allem für Individualisten sei der Sufismus in der Gefolgschaft Hazrat Inayat Khans sehr attraktiv.
An sich gab es eigentlich gar keine Regeln. Also selbst die Regeln, die man jetzt heute in verschiedenen Gruppen hat, das sind eher Regeln, die dann seine Anhängerschaft dann gebraucht hat und zum Teil selbst konstruiert hat, weil Menschen verlangen oft nach klaren Regeln und Strukturen.
So gibt es zwar ein Ritual für den Gottesdienst, das relativ einheitlich befolgt wird, grundsätzlich aber sei dieser Sufismus sehr offen.
Das ist auch eine Besonderheit von Inayat Khan, dass er nicht nur andere Religionen toleriert hat, sondern auch Anhänger anderer Religionen in den Sufismus eingeführt hat und sie initiiert hat und ihnen sogar die Befugnis gegeben hat, die Lehre weiterzugeben, also selbst Sufi-Lehrer zu sein. Und auch viele Frauen. Es waren auch viele Frauen unter diesen ersten Schülerinnen, die dann selbst zu Lehrerinnen wurden.
Außenstehende sind bei allen Gottesdiensten willkommen. Wer tiefer in die Lehre eindringen will, kann sich einem sogenannten Orden anschließen. der aber nicht mit einem christlichen Orden vergleichbar ist. Ordensmitglieder leben nach wie vor ihr weltliches Leben, haben aber exklusiv Zugang zu Meditationen und Riten und vertiefen ihr spirituelles Wissen.
In Deutschland gibt es drei große Orden. Das ist die Sufi-Bewegung, der Sufi-Movement. Das ist so für mein Empfinden die Richtung, die am stärksten die Tradition von Hazrat Inayat Khan verfolgt und das wirklich so möglichst unverfälscht macht. Dann gibt es unseren Weg, den Inayati-Weg. Der ist ein bisschen offener, ein bisschen freier. Aber der jetzige Ordensleiter, dem ist es schon auch wichtig, die Regeln und die Botschaften seines Großvaters auch wieder stärker in den Vordergrund zu bringen. Und dann gibt es noch einen dritten Orden, das ist die Rouhaniyat-Bewegung, die vor allem die Tänze des universellen Friedens praktizieren, aber eben auch andere Arten von Meditation.
Alle drei Gruppierungen in der Tradition Hazrat Inayat Khans stehen miteinander in Verbindung, sagt Regine Sophia Gartmann, die im weltlichen Leben als Tanztherapeutin und als Sonderschulpädagogin arbeitet.
Ich bin offiziell die Leiterin des Berliner Zentrums Nakhoja Abad. Das bedeutet The Place of No Place.
Dass ihr Zentrum Place of No Place, übersetzt etwa Ort ohne Ort heißt, findet sie sehr passend. Denn ihre Gruppe hat keine eigenen Räume. Gebetet und meditiert wird in Corona-freien Zeiten in sehr kleinen Gruppen in ihrem privaten Wohnzimmer. Zu Gottesdiensten in angemieteten Räumen kommen manchmal bis zu 100 Menschen.
Jeder feiert die Feste, die er aus seiner Heimattradition sozusagen gerne feiern möchte. Also ich bin Christin ursprünglich, also evangelisch getauft und praktiziere auch das Christentum weiter. Ich gehe auch in Gottesdienste. Also ich feiere Weihnachten.
Das ist, denke ich, vereinbar mit der Lehre von Inayat Khan, weil er eben sagt, man soll seiner eigenen Religion auch treu bleiben. Also wer Muslim ist, soll eben auch als Sufi-Muslim bleiben. Wer Christ ist, soll auch als Sufi-Christ bleiben. Also er wollte die Menschen nicht bekehren zum Islam, sondern wollte sie einladen zu dieser eben tiefer gehenden gemeinsamen Quelle und zur Seele, zum Geist, zu Gott.
Mit ihrem Postulat der Liebe und der Toleranz sowie der Forderung, die universelle Weisheit aller Religionen anzuerkennen, sind Sufis in der Gefolgschaft Hazrat Inayat Khans besonders anschlussfähig im interreligiösen Dialog. Zugleich gibt ihnen der Austausch mit anderen Gläubigen die Gelegenheit, ihre weltumspannende Lehre bekannter zu machen, denn die ist einem breiteren Publikum trotz ihres universellen Ansatzes immer noch weitgehend unbekannt.
Alle Religionen gelten lassen, das klingt wirklich wie der interreligiöse Vorzeigeglaube. Stefanie Oswald war beim Gottesdienst bei einer ganz besonderen Ausprägung des Sufismus.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Eigentlich sollte an dieser Stelle jetzt ein Bericht über ein Jubiläum stehen. 100 Jahre, die Gemeinschaft blüht und ist nach vielen Wirren an den Ort ihres Ursprungs zurückgekehrt. Wie man das in Jubiläumsporträts ebenso macht. Die Gemeinschaft, um die es geht, ist die Bruderhofgemeinde. Das ist eine evangelische Gemeinschaft, aber eine, die sich nicht auf die Hauptrichtung bezieht, Stichwort Martin Luther, sondern die an eine zahlenmäßig kleinere Seitenlinie anknüpft, die sogenannten Täufer. Woran man diese Linien unterscheiden kann? Bei den Täufern werden nur Erwachsene getauft. Es geht also beim Glauben wirklich um ein Bekenntnis. Die Bruderhofgemeinde wurde 1920, vor 100 Jahren also, in Hessen gegründet. Deswegen also ein Jubiläumsbeitrag. Doch manchmal verändert sich eine Geschichte ganz plötzlich und überraschend. Und so sind die Jubilare zum Zeitpunkt des Jubiläums bereits ausgezogen. Philipp Artelt berichtet.
Wenn Sie diesen Beitrag hören, ist der Bruderhof in Sanats Geschichte. Die etwa 20 Bewohner werden weitergezogen sein, verstreut in alle Welt, wie das schon in der Vergangenheit immer wieder war. Die Paulsche Villa, auch Sannerts Haus genannt, ein prächtiger Backsteinbau, wird beinahe leer sein. 30. September 2020. Die Bruderhöfer sind im Aufbruchsstress. Plötzlich geht alles ganz schnell, offenbar schneller, als sie es selbst erwartet haben.
Herr Manke.
Ja, Simon.
Simon Manke, Bruder Simon, 46 Jahre, Lehrer. Kurze graue Haare, beige Schlabberhose, Kapuzenjacke, Smartphone in der Tasche. Im Gegensatz zu den Hutterern, mit denen die Bruderhöfer oft verwechselt werden, trägt er keine Tracht. Sieht nicht aus wie jemand, der in der Zeit stehen geblieben ist. Simon, man ist hier per Du, empfängt zum Gespräch quasi zwischen Tür und Angel. Wobei nicht wirklich, denn es fehlt die Tür. Wegen der Corona-Krise hat die Gemeinschaft auf dem Vorplatz der Villa ein Zelt für Besucher aufgestellt.
Was erwartet mich? Was glaubst du, womit ich hier rausgehe?
Also ich würde hoffen, dass du damit rausgehst, dass hier ein kleines Grundstück ist, das so Teil des Reiches Gottes ist, wo Jesus im Mittelpunkt steht, das aber offen ist für andere Menschen, auch ein Zufluchtsort zu sein, wo Menschen aus der Nachbarschaft sich frei fühlen, hinzukommen, wenn sie Probleme haben. Also in dem Sinne schon, dass es wie ein Botschaftsgelände ist für eine andere Welt, die Welt, wo Jesus regiert.
Die Welt, in der die Bergpredigt Jesu gelehrt und gelebt wird, mit strengen Regeln, wie ein rechtschaffenes Leben auszusehen hat. Eine Welt angelehnt an die Lebensweise der Urchristen vor 2000 Jahren. Eine Gemeinschaft, die alles miteinander teilt, vom Brot bis zum Auto. Eine Gemeinschaft jenseits der großen Kirchenorganisationen, dafür in täuferischer Tradition. Getauft wird man hier im Erwachsenenalter. Eine bewusste Entscheidung für die Gemeinschaft und für Jesus. Zur Geschichte. Eberhard Arnold, geboren 1883 bei Königsberg, aufgewachsen in bürgerlichen Verhältnissen, Vater Doktor der Theologie. Eberhard Arnolds Biograf, der christliche Journalist Markus Baum, beschreibt den jungen Eberhard als einen, der zeitlebens nach seinem Zugang zum christlichen Glauben sucht, der Freundschaften mit Theologen abseits des kirchlichen Mainstreams schließt, als barmherzigen Unterstützer der Heilsarmee und als charismatischen Redner und Prediger, der es schafft, im Dunstkreis der Jugendbewegungen des noch jungen 20. Jahrhunderts eine kleine Gefolgschaft hinter sich zu scharen. Vor genau 100 Jahren, bei einer Reise nach Südhessen, wird er auf die leerstehende Villa in Sannerz aufmerksam. Kurze Zeit später zieht er mit seiner Frau, den 5 Kindern und einigen anderen gläubigen Pionieren hier ein. Wohnhaus, Stall, großer Garten, es entsteht der erste Bruderhof. Der Zeitzeuge Johannes Harder in einer Sendung des Hessischen Rundfunks 1984.
Bei Tisch wurde bei uns wie in alten Klöstern gelesen. Einer las, die anderen aßen ihre Eintopfsuppe. Franz von Assisi, auch mal der Augustin, auch mal Leo Tolstoi, auch mal Dostojewski. Kurzum, es war alles bewegende Literatur, die wir lasen, die also keinen an seinem Platz ließ, sondern ihn immer vorwärts drängte.
Der Bruderhof wird schnell zu klein und so verlässt das Grüppchen Sannerz und kauft den Sparhof, einen Bauernhof in der nahegelegenen Rhön. Als die Nazis die Macht ergreifen, wird es eng für die Arnold-Leut in Hessen. 1935 stirbt Eberhard Arnold überraschend, 1937 konfisziert die Gestapo den Rhön-Bruderhof. Diese Wehrdienstverweigerer, diese pazifistischen, judenfreundlichen Brüder sind den Nationalsozialisten nicht geheuer. Und auch in anderen Ländern sind sie nicht willkommen. Über England fliehen die Bruderhöfer nach Paraguay. Dort gründen sie in den Kriegsjahren die Gemeinschaft Primavera. Über die Jahre entstehen in den USA und England große Bruderhöfe mit mehreren hundert Bewohnern. 1988 versucht die Gemeinschaft wieder in Deutschland Fuß zu fassen, in Birnbach im Westerwald. Gemeinderatsmitglied Friedhelm Müller bringt 1989 im SWR die Sorgen vieler Bürger auf den Punkt.
Dann sind nachher in diesem Bruderhof mehr Einwohner bis jetzt in der Gemeinde Birnbach, die mittlerweile 750 Jahre alt ist, eine schöne Ortsgemeinde ist.
Doch während sich die meisten schließlich mit den Bruderhöfern arrangieren, manche, wie der damalige Bürgermeister, sogar Freundschaften mit den Außenseitern schließen, agitiert eine kleine Gruppe aus Skeptikern und Menschen vom rechten Rand der Gesellschaft weiter. Schließlich verlassen die Bruderhöfer Deutschland zum zweiten Mal. 2002 dann die Rückkehr zu den Wurzeln. Die Paulsche Villa in Sannerz steht leer. Die Bruderhöfer ergreifen die Chance, wollen hier ein kleines Kontakthaus für Interessierte aus dem deutschsprachigen Raum einrichten. Um die 20 Menschen leben fortan hier. Ortsvorsteher Marco Gärtner.
Die sind immer bereit zu unterstützen, seien es Heckenschnittarbeiten am Friedhof. Wir haben hier einen Grillplatz, eine Toilettenanlage erbaut, auch in Eigenleistung. Dort haben wir wirklich einen 300 Meter langen Graben gezogen. Da stehen die Bruderhöfler parat. Man feiert dann natürlich auch diese Freiwilligkeit und diese auf der anderen Seite auch Gastfreundschaft. Das ist einfach schwer zu finden.
Und preise die Völker im Herrn.
Selbstverständlich laden sie auch den Journalisten zum Mittagessen ein. An diesem Tag gibt es Suppe aus selbst angebauten Kürbissen, dazu Tee und belegte Brötchen.
Danke, lieber Vater, für diesen Tag, für das Essen. Hüte uns alle den Rest des Tages noch. Amen.
Frauen, Männer und Kinder sitzen im Kreis, scherzen, reden über die Tagesplanung. Friedliche Nachbarn, begehrte Lehrlinge in den lokalen Betrieben, fröhliche Menschen, die offen ihren Glauben leben. Aber die perfekte Welt der Bruderhöfer hat auch Risse. Menschen, die die Gemeinschaft verlassen haben, berichten von Indoktrination, starker Hierarchie und Schwierigkeiten beim Ausstieg. Auch Ortsvorsteher Gärtner hat solche Berichte gehört.
Wir haben durchaus mit dem einen oder anderen Kontakt gehabt, die auch mal die Gemeinschaft dann verlassen wollten. Das stellt man denen tatsächlich frei, aber die Hürden scheinen doch auch etwas höher zu sein, indem dass man offensichtlich den Kontakt zu seiner Familie aufgeben muss, etc.
Einer, der die Bruderhöfer verlassen hat, ist der heute 32-jährige Jan van Thor. Seine 23-jährige Schwester Marieke hilft in den letzten Tagen auf dem Hof in Sanatz in der Küche aus.
Es war schon schwierig am Anfang, weil der auch ein bisschen Wut hatte, dass es so geschehen ist. Warum fühle ich mich so? Warum werde ich nicht akzeptiert? Aber kurz danach war es ja so, der wollte keinen wirklichen Kontakt haben, aber wenn wir mit ihm reden wollten, war er da.
Jan van Thor erzählt am Telefon eine etwas andere Version der Geschichte. Ja, auch er habe zeitweise keinen Kontakt gewollt, aber er berichtet auch von Briefen an seine Eltern, die nie zugestellt worden seien, und Anrufen auf dem Bruderhof, die nicht an seine Eltern weitergeleitet worden seien. Bruder Simon Manke.
Dass da Fehler in der Vergangenheit gemacht worden sind, da ist sich jeder sicher. Und eben dieses Thema der Vergebung, das hat uns schon viel in den letzten 20 Jahren beschäftigt, auch unter uns. Wenn man sagt 100 Jahre Gemeinschaft, in den 100 Jahren lernt man auch viel dazu. Ne?
Inzwischen hat Jan wieder sporadischen Kontakt zu seiner Familie. Vor allem bei der jungen Generation der Bruderhöfer, der Generation seiner Schwester, sieht er ein Umdenken. Ein Umdenken, das sich auch in Äußerlichkeiten zeigt.
Als meine Eltern gekommen sind, war es ja ganz anders. Und jetzt haben wir ja ein bisschen mehr Freiheit. Ich habe ja mit 18 erstmal Kopftuch getragen. Und jetzt im letzten Jahr habe ich viel darüber gedacht. Eigentlich ist das mir persönlich nicht so wichtig, dass ich ein Kopftuch trage.
Das Kopftuch hat sie abgelegt, wie viele junge Frauen hier. Das ungeschminkte Gesicht, der bodenlange blaue Rock, das bleibt. Vorerst zumindest. Wichtig ist nicht die Tracht, sondern das, worum es geht. Darum, sexuelle Anziehung zu verhindern. Sie wollen Traditionen nicht um der Tradition willen beibehalten. Das betonen sie hier immer wieder. Während des Gesprächs auf dem Hof werden Möbel zerlegt und Kisten abtransportiert. Die Paulsche Villa ist verkauft, im Internet angepriesen als Naturidyll mit ausreichend Platz für ihre Familie. In Österreich wollen die Bruderhöfer nun eine neue, große Gemeinschaft aufbauen. Ihre Kinder wollen sie dort selbst unterrichten. In Österreich ist Heimunterricht erlaubt, in Deutschland nicht. Ortsvorsteher Marco Gärtner.
Bei der Verabschiedung war mir tatsächlich so ein bisschen ein Stein auf dem Herzen. Für uns bleiben sie persönlich immer im Herzen. Für Sanatz als Ort, glaube ich, wird man sie irgendwann vergessen haben, so wie sie auch vergessen waren, nachdem sie, ich sag mal, durch den Nationalsozialismus vertrieben wurden.
Eine Erinnerung wird aber bleiben. Ein paar Dörfer weiter, der Waldfriedhof, da, wo der Bruderhofgründer Eberhard Arnold begraben liegt. Bei allen Wanderungen durch die Welt, ihre Friedhöfe, sagen die Bruderhöfer, haben sie immer behalten.
Neuaufbruch zum 100-Jährigen, das schafft auch nicht jeder. Philipp Adelt besuchte für Deutschlandfunk Kultur die Bruderhofgemeinde. Jiddisch hat sich vor mehr als 1000 Jahren aus dem Mittelhochdeutschen herausgebildet. Es war die Sprache von Millionen Juden in Osteuropa vor dem Zweiten Weltkrieg. Heute gibt es weltweit nicht einmal mehr eine Million jiddische Muttersprachler. Die meisten von ihnen sind Charedim, streng religiöse Juden, die unter der geistlichen Führung ihrer Rabbiner in engen Gemeinschaften zusammenleben. Eine der europäischen Hochburgen des Jiddischen ist Antwerpen, das Jerusalem des Nordens. Von dort berichten Margalit Berger und Anja von Zisewski.
Nach dem Corona, wie ihr gedacht habt, nur
mit. Ich hab nicht begonnen, mal noch heute.
Da muss ich immer genommen, da muss nur gesingen.
Drei streng religiöse Juden oder Charedim unterhalten sich nach dem Morgengebet. Sie tragen Schläfenlocken und schwarze Kaftane und stehen vor einem Stiebel, einer der vielen kleinen Gebetsstuben im jüdischen Viertel Antwerpens. Auf der Straßenseite gegenüber erledigen religiöse Frauen ihre Einkäufe. In hochgeschlossenem Kleid und Perücke schieben sie Kinderwagen vor sich her, die mit Einkaufstüten behängt sind. Jiddisch ist die Umgangssprache hier. Und gleich um die Ecke ist die jiddische Krabbelgruppe. Kindergärtnerin Etty verteilt Eislollis an die Kinder. Gerade sind sie zurück von einem Ausflug auf die Straße. Heute stand Verkehrserziehung auf dem Programm und die Frage, wer das Fahrrad, das Velo, gesehen hat.
Wer hat gesehen ein Velo? Ich habe gesehen ein Velo.
Ja,
ich habe gesehen. Und wer gewinnt auf dem Velo? A Tati?
Ja.
Ja? Und was noch hat man gesehen?
Die Kleinen haben nicht nur den Tati, den Vater, auf dem Fahrrad gesehen, sondern auch ein Auto und einen Lastwagen. Die rund 20 Mädchen und Jungen lernen hier auf Jiddisch die religiösen Grundlagen kennen. Einer der wichtigsten Werte im Judentum ist Barmherzigkeit oder Chesed, sagt Leiterin Fanny Rosenbaum.
Lass mich sagen, also Chesed. Bei den Kindern ist es mehr, wir müssen aufpassen, nicht schlucken die Kinder, wir müssen nicht ziehen nehmen, keine Spielzeug, wir müssen machen Weile, als einer hat es getan, müssen wir warten sein und so weiter.
Fanny will den Kindern beibringen, miteinander zu teilen und Konflikte friedlich zu lösen. Sie dürfen sich nicht schlagen, kein Spielzeug wegnehmen und wenn jemand was getan hat, muss er sich entschuldigen. Mit 3 Jahren verlassen die Kinder die Spielgruppe. Viele von ihnen gehen dann in den Cheder, die Toraschule, die sich ein paar Häuser weiter befindet. Und auch hier läuft der Schulalltag auf Jiddisch ab, sagt Lehrer Naftali Moskowitz.
Man erklärt alles in Jiddisch. Die Chavarim reden zwischen sich in Jiddisch. Alle Zettel, was man geht daheim von den Eltern, ist in Jiddisch. Das ist die Sprache von den Cheder.
Lehrer und Kinder reden Jiddisch und auch die Zettel mit Informationen für die Eltern sind in hebräischen Buchstaben auf Jiddisch geschrieben, sagt Naftali. Er trägt die Alltagskluft der streng religiösen Juden. Weißes Hemd, schwarzer Anzug, auf dem Kopf eine Kippa aus schwarzem Samt. Naftali gehört zur Gruppe der Belzer Chassidim. Die Ursprünge dieser jahrhundertealten Gemeinschaft liegen in der heutigen Ukraine. Jiddisch zu sprechen, das verbindet Naftali mit seinen Vorfahren.
Ich meine, als eine von den Sibes, wo es Menschen wollen, dass ich Tag Jiddisch ist, sie wollen so bleiben, die Verbindung mit der friedigen Generation. Das heißt, die Seide, die ältere Seide, die Großeltern, alles wird gerät Jiddisch.
Jiddisch ist die Sprache der Seides und alte Seides, der Großväter und Urgroßväter. Und das ist auch der Grund, warum die Sprache für viele Menschen so wichtig ist. Jiddisch ist aber nicht nur eine Brücke in die Vergangenheit. Die Sprache hat auch eine wichtige Funktion im Hier und Jetzt. Sie verbindet die jüdischen Gemeinschaften in aller Welt. Hochburgen des Jiddischen sind neben Antwerpen auch New York, Jerusalem, Montreal und London. Die Sprachvielfalt verändert das Jiddische, das sich von Land zu Land unterscheidet. Lehrer Naftali Moskowitz macht das am Beispiel seiner Enkel in Amerika klar.
Meine eigentlich, wo sind in Amerika? In Sachen Jiddisch, in jedem 5. Wort ist Englisch. Der Busdriver trinkt von einer Bottle.
Wenn die amerikanischen Enkel Jiddisch reden, dann ist eigentlich jedes 5. Wort Englisch. Und auch das Antwerpener Jiddisch, für Naftali das reinste gesprochene Jiddisch, ist durch die Landessprache beeinflusst.
Unser Jiddisch, du in Antwerpen, ist noch der meiste reine Jiddisch. Aber mit der Zeit kommt auch heran nicht-jiddische Werte. Keiner weiß nicht, wieso man sagt Automat in Jiddisch. Wieso man sagt Pinguin in Jiddisch. Das sind alles niederländische Wörter, was sie sagen in unserer Sprache.
Niemand weiß, wie man Tomate auf Jiddisch sagt oder Pinguin. Das sind 2 Worte, die aus dem Niederländischen ins Antwerpener Jiddisch kamen.
Auch Muttersprachen wie das Jiddische verändern sich also. Schließlich wollen die Menschen mit ihnen ihre ganze Welt beschreiben. Übers Jiddische in Antwerpen war das die Wiederholung eines Beitrags von Margalit Berger und Anja von Ziesewski. Und das war's für heute in Religionen. Das nächste Mal Religion live zum Hören im Radio gibt es am Sonntag ab 14.05 Uhr hier in Deutschlandfunk Kultur. Mein Name ist Kirsten Dietrich. Danke fürs Zuhören.